und sie ein bisschen mitzunehmen und zu entführen in die Welt der Philosophie. Aber die Aufgabe, die mir heute Abend gestellt worden ist, etwas zu sagen zum Thema der Nutzen der Philosophie für Führungskräfte, ist nichtsdestotrotz eine Aufgabe, die man nicht so einfach aus dem Ärmel schüttelt. Zumal schon an der Fragestellung so einige Komplikationen dranhängen, vor denen man sich nicht verschließen sollte. Ich bin gerade dabei, ein Seminar vorzubereiten, so eine Philosophiereise. Das gehört auch mit zu meinem Geschäftsfeld, wenn Sie so wollen, dass ich Philosophiereisen mache in Kooperation mit der weithin bekannten Zeitschrift Die Zeit. Starnberger See, alles ganz schön, tolles Ambiente. Also falls Sie mal Lust haben, wissen Sie jetzt, wo Sie sowas machen können. Und da geht es um Philosophie, um die Frage, was ist eigentlich Philosophie? Und ich habe bei der Gelegenheit gedacht, ich schaue doch nochmal in dem einschlägigsten Nachschlagewerk zu solchen Fragen nach, nämlich im historischen Wörterbuch der Philosophie. Das ist so ein 1,20 Meter etwa in meinem Bücherschrank. Und da habe ich geschaut Philosophie und stellte fest, der Artikel zum Thema Philosophie geht über 400 Seiten. Wenn man also über den Nutzen der Philosophie etwas Fundiertes sagen will, könnte man jetzt etwas weiter ausholen und erstmal die Frage vorwegschieben, was heißt eigentlich Philosophie? Das will ich Ihnen aber sparen. Ich komme lieber direkt auf die Frage nach dem Nutzen. Und diese Frage ist aber auch eine, die relativ schwierig und komplex ist. Wenn man überhaupt über den Nutzen der Philosophie, jetzt mal Führungskräfte hin oder her redet, dann ist man immer versucht, mit einer Anekdote zu beginnen, die aus der Urzeit, aus der Anfangszeit der Philosophie herrührt. Ja, tatsächlich handelt sie von demjenigen Denker, der gemeinhin als der erste der abendländischen Philosophen gehandelt wird, nämlich ein gewisser Thales von Milet, der wurde noch im 7. Jahrhundert vor Christus geboren, ist also schon eine Weile her. Und von diesem Thales überlieferte man sich schon in der Antike die Anekdote, dass er einst einen Abendspaziergang unternahm, allerdings nicht, um sich die Beine zu vertreten, sondern um die Gestirne am Himmel zu beobachten. Also er beschäftigte sich mit dem Großen und Ganzen, dem Kosmos, wie die Griechen das nannten. Ja, und wie er da so ging und an den Himmel schaute und sich dabei so etwas dachte, was halt Philosophen gemeinhin zu tun pflegen, da fiel er in einen Brunnenschacht, der vor ihm war und den der gute Mann leider übersehen hatte. Die Legende will, dass es eine Zeugin dieses bedauerlichen Vorfalls gab, eine thrakische Magd, die, ob dieses Missgeschicks des großen Philosophen in schallendes Gelächter ausgebrochen sei. Und sie wird immer zitiert mit den geflügelten Worten: O Thales, weiser Mann, du kennst zwar die großen Dinge am Himmel, aber du siehst nicht, was vor deinen Füßen liegt. Diese Anekdote wird gemeinhin zitiert, um darzustellen, dass die Philosophie zwar vielleicht eine ganz schöne Angelegenheit ist, wenn man die Zeit dafür hat und die Muße, auch mal so ein bisschen die großen Dinge am Himmel zu beachten, die aber in ihrem Praxisnutzen doch eher von bescheidener Qualität ist. Immanuel Kant sah sich einmal bemüßigt, einen Aufsatz zu schreiben zu der Frage oder über den Gemeinplatz, wie er es nannte. Das mag zwar für die Theorie taugen, aber für die Praxis nicht. Also auch das zeigt schon, Philosophen und Praxis, naja, das sind vielleicht manchmal doch zwei Welten, die nicht so viel miteinander zu tun haben. Aber ich sollte Ihnen nicht verheimlichen, dass es noch eine andere Anekdote vom großen Thales von Milet gibt, die zeigt, dass es doch auch noch eine andere Seite der Medaille gibt. Von Thales wird nämlich berichtet, dass er aufgrund seiner astronomischen Studien, die er, wie wir jetzt ja schon wissen, gemeinhin anstellte, irgendwann in der Lage war, vorherzusehen oder zu berechnen, dass der bevorstehende Herbst eine besonders reichhaltige Olivenernte bringen würde. Was machte nun der hehre, abstrakte Philosoph? Er ging hin und kaufte in der Umgebung von Milet, seiner Heimatstadt, und auf der Insel Chios sämtliche zur Verfügung stehenden Olivenpressen, und die er nicht selber kaufen konnte, die pachtete er. Er wurde Monopolist. Es kam so, wie es kommen sollte. Die Ernte wurde reich und gut. Es gab einen enormen Bedarf an Olivenpressen und Thales wurde zu einem reichen und wohlhabenden Mann. Also ganz praxisuntauglich scheint die Philosophie auch wieder nicht zu sein und vielleicht lernt man ja aus dieser kleinen Anekdote etwas für Führungskräfte. Keine Sorge, ich will Sie nicht dazu anstiften, zukünftig Astronomie zu betreiben und nachts auf ungesichertem Terrain Spaziergänge zu tätigen. Das seien wir ferne. Aber ich möchte Sie auf einen Umstand aufmerksam machen und das ist der Punkt, um den es heute Abend nämlich gehen soll. Philosophie ist zwar, wie Frau Richter es auch zu Recht gesagt hat, eine Wissenschaft, die sich mit den großen Fragen des Lebens beschäftigt, die solche Fragen traktiert wie: Was ist der Sinn von Sein? Oder warum ist überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts? Das sind so klassische Philosophenfragen. Aber das Schöne ist an der Philosophie, Wenn man sich mit solchen Fragen beschäftigt, dann kann es passieren, dass gleichsam als eine Art Kollateralschaden oder sagen wir besser Kollateraleffekt dabei einige Erkenntnisse und Einsichten abfallen, die für das ganz normale alltägliche Leben von großem Nutzen sein können. Und das gilt auch für Führungskräfte. Ich möchte aber jetzt darauf verzichten, einen längeren Diskurs über, sagen wir theoretisch, über den Nutzen der Philosophie für die Führung zu halten, sondern ich möchte Ihnen vielmehr ein Anwendungsbeispiel geben oder ein Stück demonstrieren, wie das aussehen kann, inwiefern der philosophische Diskurs, das philosophische Nachdenken, das über die großen Fragen des Lebens kreist, sich tatsächlich herunterbrechen lässt auf die ganz konkrete Ebene wirtschaftlichen, unternehmerischen Handelns, gerade da, wo es um so eine essentielle Qualität geht, wie die Führungskunst oder die Führungskraft. Nun, wo fängt man da am besten an? Schwierige Frage. Ich habe mir gedacht, vielleicht fange ich da an, wo ich gerade schon war, nämlich am Anfang. Am Anfang der abendländischen Philosophie, am Anfang der Philosophie überhaupt. Denn wir sind in der glücklichen Lage, den Anfang der abendländischen Philosophie sehr genau lokalisieren zu können. Sogar räumlich, nicht nur zeitlich. Der Anfang der abendländischen Philosophie befindet sich in einem kleinen Bergdorf an den Südhängen des Parthasgebirges in Zentralgriechenland. Und dieser Ort heißt Delphi. Und in diesem Delphi gab es einen großen Tempel des Apollon, in dessen Vorhalle zwei bedeutende Worte eingemeißelt standen. Das erste Wort ist der Anfang der europäischen Philosophie und es lautet auf Griechisch Gnotisauton, was auf Deutsch so viel heißt wie erkenne dich selbst. Das war das Wort, mit dem der in diesem Tempel residierende Gott Apollon die Pilger und Ratsuchende begrüßte, die nach Delphi kamen, um das dort berühmte Orakel zu befragen. Erkenne dich selbst. Dieser Satz, zwei Worte, kann man tatsächlich sagen, stellt den Grundimpuls dar, der die europäische Kultur auf den Weg gebracht hat, der den europäischen Geist geweckt hat. Das Bemerkenswerte an diesen zwei Worten ist, dass es nicht nur ein Imperativ ist, also erkenne dich selbst, sondern dass in diesem Wort zugleich eine Aussage und eine Frage mitschwingt. Die Frage, die daran mitschwingt, lautet, wer bist du? Mensch. Wer bist du? Was schon bemerkenswert genug ist. Andere Religionen, wie die uns besonders geläufigen Traditionen der abrahamitischen Religion, also Christentum, Islam, Judentum, die kennen irgendwie die Situation, dass da ein Gott ist, der den Menschen etwas sagt. Du sollst. Und dann kommen 10 Gebote, dann kommt die Scharia, dann kommt die Tora oder was auch immer. Aber bei diesen Griechen, die nicht zufällig dann auch zu den Erfindern der Philosophie wurden, steht da ein Gott und fragt den Menschen. Hör mal. Wer bist du eigentlich? Und damit kommt das Denken auf den Weg. Das Interessante ist nun aber, dass in dieser Frage zugleich auch noch eine Aussage steckt. Nämlich, der Mensch ist das Wesen, das eine solche Frage beantworten kann. Ja, mehr noch, der Mensch ist das Wesen, das sich selbst in Frage stellen kann. Und das ist alles andere als selbstverständlich, denn darin steckt bereits eine Einsicht in das Wesen des Menschen, die da lautet, der Mensch ist seinem Wesen nach ein Gefragter. Einer, der gefragt ist, der befragt ist und in dessen Naturelle, dessen Wesen es letztlich liegt, eine Antwort geben zu müssen auf die Frage, Mensch, wer bist du? Warum ist das so? Aus einem einfachen Grund. Dieser Grund scheint so banal und so trivial zu sein, dass man sich fast schämt, darüber zu reden. Aber auch das gehört zum Geschäft des Philosophen. Gerade die scheinbar banalen und trivialen Sachen sind oft die wichtigsten. Der Umstand, der hier im Hintergrund steht, ist schlicht und ergreifend der, was uns Menschen von allen anderen Wesen, soweit wir das sagen können, unterscheidet, ist der einfache Umstand, dass wir über ein Bewusstsein verfügen. Das heißt, wir können zu uns selber Ich sagen. Nach allem, was wir wissen, können das andere Tiere, andere Wesen nicht. Kein Primat, obwohl ihr Gehirn zu 98% dem unserem entspricht, ist in der Lage, zu sich selber Ich zu sagen. Und nach allem, was wir wissen, kommt der Schimpanse auch nicht auf die Idee, auf seinem Ast zu sitzen, an den Himmel zu gucken und sich zu fragen, wer bin ich eigentlich? Es ist jedenfalls nicht überliefert, dass das bereits vorgekommen sei. Nein. Der Mensch ist das Wesen, das sich zu sich selbst verhalten kann. Und jetzt muss ich noch einen Nachsatz sagen, der klingt ja nicht mehr so schön. Der Mensch ist zugleich das Wesen, das sich zu sich selbst verhalten muss. Wir können gar nicht anders, als uns zu uns selbst verhalten. Wir können gar nicht anders, als eine Antwort zu geben auf die Frage, wer sind wir eigentlich? Dass der Mensch ein Wesen ist, das sich zu sich selbst verhalten kann, ja, dass sich zu sich selbst verhalten muss, hat ein bedeutender Philosoph des 20. Jahrhunderts auf, wie ich finde, sehr eingängige Weise auf den Begriff gebracht. Und damit Sie auch mal so ein bisschen Philosophie im O-Ton hören, habe ich Ihnen ein Zitat mitgebracht. Das stammt von Martin Heidegger. Die ein bisschen Philosophie kennen, wissen, Heidegger ist somit das Schwerste überhaupt. Aber ich dachte mir, ich mute Ihnen das mal zu. Der gute Heidegger schreibt in seinem Buch Sein und Zeit von 1927 Folgendes. Es geht darin um das Dasein. Das muss ich kurz vorweg erklären. Dasein ist für Heidegger ein anderes Wort für menschliches Leben. Ja, also wenn Sie Dasein hören, denken Sie einfach menschliches Leben. Oder einfach auch nur der Mensch. Das Dasein, sagt Heidegger, ist ein Seiendes, das nicht nur unter anderem Seienden vorkommt. Was so viel heißt wie, wir Menschen sind nicht einfach nur irgendwie seiende Dinge neben anderen seiende Dingen. Da ist noch etwas mehr. Nämlich was? Es ist vielmehr dadurch ausgezeichnet, dass es diesem Seienden in seinem Sein um dieses Sein selbst geht. Ich versuche es zu übersetzen, aus Heideggerisch in Deutsch. Menschsein ist eine Art, da zu sein, bei der wir uns immer auch irgendwie um uns selber drehen. Wir fragen uns immer auch, wer sind wir eigentlich, was können wir und so weiter. Walter Heidegger. Zu dieser Seinsverfassung des Daseins gehört aber dann, dass es in seinem Sein zu diesem Sein ein Seinsverhältnis hat. Ob Sie wollen oder nicht, meine Damen und Herren, Sie haben ein Verhältnis. Also zu sich selbst, zunächst einmal. Alle anderen lassen wir heute mal beiseite. Und dies wiederum besagt, Dasein versteht sich in irgendeiner Weise und Ausdrücklichkeit in seinem Sein. Wir haben irgendeine Art, wie wir uns selber interpretieren und deuten. Wir haben uns immer schon auf irgendeine Art und Weise verstanden. Und deshalb schließt Heidegger diesen Absatz mit den Worten, diesem Seienden, also dem Menschen, eignet das mit und durch sein Sein, dieses ihm selbst erschlossen ist. Wir haben ein Verhältnis zu uns und dieses Verhältnis ist dadurch bestimmt, dass wir uns auf irgendeine Weise immer schon gedeutet und interpretiert haben. Jeder von Ihnen, die Sie hier vor mir sitzen, hat irgendeine Art Selbstbild, irgendein Selbstverständnis von sich selbst. Der springende Punkt ist nun einfach der, dass wir uns oft über dieses Selbstverständnis, über dieses Selbstbild, das wir von uns selber haben, gar nicht so sehr im Klaren sind. Es ist oft unbewusst. Oft ist es so, dass wir bestimmten Selbstdeutungen oder Mustern, Interpretationen aufsetzen, die wir gar nicht selber aus eigenem Vermögen uns gegeben haben, sondern die wir aus der Geschichte, aus der Sozialisation, aus der Religion, aus unserem Umfeld, von unseren Eltern, von wem auch immer übernommen haben. Das heißt, wir interpretieren und deuten uns in unserem Menschsein nach Maßgabe von Gesichtspunkten und Kriterien, die wir vielleicht einfach nur, weil es gerade in ist oder weil es gerade eine Mode ist, auf unser eigenes Leben anwenden. Und wenn wir das so tun, dann stellen wir uns auch gar nicht mehr in Frage, wenn da nicht mal irgendwie so ein Philosoph kommt und den delphischen Imperativ zitiert, erkenne dich selbst. Nein, wir leben eigentlich einfach so vor uns hin. In der Sprache von Heidegger, wir leben uneigentlich. Eigentlich leben, aber hieße gerade nicht einfach so vor sich hin leben und dabei den Deutungsmustern, den Bahnen und Paradigmen folgen, die andere für uns geschaffen haben, sondern eigentlich leben hieße ein Leben zu führen. Jetzt bin ich bei meinem Thema. Denn das bedeutet, dass eigentliches Leben immer eine Führungsaufgabe ist. Jeder Mensch ist so gesehen zur Führungskraft berufen. Denn jeder Mensch ist dazu berufen, sich auf eine bewusste Weise zu sich selbst zu verhalten und sich, wenn Sie so wollen, sein eigenes Leben auf eine bewusste Weise anzueignen. Diese Erschlossenheit, von der Heidegger spricht, also der Umstand, dass wir uns zu uns selber verhalten können, nicht einfach nur als ein Wink des Schicksals hinzunehmen, sondern die Erschlossenheit, das ist jetzt wieder heideggerisch, entschlossen und bewusst anzunehmen, um etwas aus unserem Leben zu machen. Das heißt, nicht einfach nur so bloß vor sich hinleben, sondern das zu tun, was Menschen können, im Gegensatz zu allen anderen Wesen, nämlich ein Leben führen. Das also ist es, wozu letzten Endes der delphische Imperativ erkenne dich selbst uns aufruft. Er ruft uns dafür auf, bewusst und entschlossen in ein Verhältnis zu uns und zur Welt zu treten. Er ruft uns dazu auf, uns den Anforderungen und Ansprüchen der Welt nicht zu verschließen, sondern bewusst und entschlossen Antwort zu geben auf das, was uns begegnet, auf das, was uns gesagt ist, auf das, was uns auch in Frage stellt. Oder man müsste es vielleicht noch genauer sagen, wir sind als Menschen dazu aufgerufen, nicht nur Antworten zu geben, sondern selbst mit unserem eigenen Sein, mit unserer Existenz Antwort zu sein. Und darin Antwort zu sein, liegt unsere eigentliche Verantwortung. Verantwortung übernehmen heißt Antwort zu sein auf die Frage, die uns allen gestellt ist, nämlich, wer bist du? Fazit 1 zum Thema Führungskunst. Führungskunst heißt, bewusst und entschlossen Antwort zu geben oder besser noch, Antwort zu sein. Erkenne dich selbst. Nun ist natürlich die Frage, wie macht man das? Wie findet man gute Antworten? Oder besser noch, wie wird man selber zu einer guten Antwort? Um auf diese Frage wiederum Ihnen eine Antwort vorzuschlagen, schauen wir nochmal an den Anfang, nämlich nach Delphi. Ich sagte es, da standen zwei Worte eingemeißelt in der Vorhalle des Apollontempels. Erkenne dich selbst. Und daneben stand Mäden Agan, was so viel heißt wie nichts im Übermaß. Oder in der positiven Formulierung, das Beste ist das Maß. Maßvoll sollen wir sein, legt uns dieses Wort nahe in der Antwort, die wir auf die Frage, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, geben können. Damit, und jetzt sehen Sie, wie Philosophie geht, man hat eine Antwort gefunden und sofort kommt die nächste Frage. Damit stellt sich wiederum die Frage, was ist denn dasjenige, was uns Menschen das Maß zu geben vermag, wenn wir denn fragen wollen, wer wir sind? Was ist das Maßgebliche für die Menschen? Nun, um diese Frage kreiste schon in der griechischen Antike eine heftige Debatte. Man fragte dabei gar nicht so sehr darum, an welchen Werten wir Menschen uns orientieren wollen. Das ist eine sehr neuzeitliche Frage. Sondern diese antike Debatte ging vor allen Dingen um die Frage, gibt es so etwas wie ein objektives Maß, ein verlässliches, verbindliches Maß, das für alle gleichermaßen gilt? Oder ist dasjenige, was für uns maßgeblich ist, bei der Suche nach einer Antwort auf die Frage, wer wir sind, an der wir Maß nehmen können, wenn wir unser Leben führen wollen, ist das etwas, was jeder Einzelne für sich irgendwie mit sich ausmachen muss. Derjenige Denker der antiken Tradition, der sich für Letzteres aussprach, war ein gewisser Protagoras, von dem das Wort überliefert wird, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Das heißt, es liegt an jedem Einzelnen von uns, dass wir uns überlegen, was soll bei uns, bei unserer Lebensführung maßgeblich sein, woran nehme ich Maß, um dann im zweiten Schritt fragen zu können, wie kann ich nun diesen Maßstab meines eigenen Lebens in der Welt durchsetzen, wie kann ich ihn geltend machen. Sie merken es vielleicht, das ist eine sehr moderne Sichtweise, die im späten 19. Jahrhundert zu neuen Ehren kam, vor allen Dingen durch Friedrich Nietzsche, und seitdem in unserem westlich-europäischen Denken sich sehr stark ausgebreitet hat. Ich nehme an, auch die meisten von Ihnen denken sich, wenn es darum geht zu fragen, was für meine Lebensführung maßgeblich ist, dass Sie sich dieser Thematik so annähern, dass Sie sich fragen, ja, was will ich denn? Was ist mir wichtig? Was sind meine Werte? Meine Werte. So dachte schon Protagoras. Aber er fand einen großen Gegner in dem antiken Philosophen Platon, von dem der englische Philosoph Whitehead einmal sagte, die gesamte europäische Philosophiegeschichte sei nichts anderes als eine Fußnotensammlung zu seinem Werk. Und dieser Platon sagte in seinem letzten Dialog, nicht so ein Mensch ist das Maß aller Dinge, sondern Gott ist das Maß aller Dinge. Das klingt nur theologisch, ist aber eigentlich nicht so gemeint, sondern worum es Platon in diesem Satz ging, ist darauf hinzuweisen, dass es etwas Objektives gibt, etwas Allgemeinverbindliches, dass es ein Maß des Lebens gibt, an dem wir alle gleichermaßen Maß nehmen sollten, wenn wir denn unser Leben so führen wollen, dass es ein gutes Leben ist. Und das gilt, das werden Sie gleich sehen, nicht nur für die Führung des eigenen Lebens, sondern es gilt für die Menschenführung im Ganzen. Ob das nun die Menschenführung im Bereich der Polis, also der Politik ist, oder im Bereich des Oikos, in der Ökonomie. Platons These war, es gibt ein allgemein verbindliches Maß, an dem wir Maß nehmen sollten, wenn wir denn auf eine eigentliche und gute Weise unser Leben führen wollen. Was könnte das für ein Maß sein?